herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Das ist ein neuer Song für alle, die sich schon mal einsam gefühlt haben.
So you find yourself at the subway. You realize it's the end of the line.
Ich hab mich volllaufen lassen, wollte mich umbringen und dann hab ich deinen Song gehört. Ich will Platten mit dir machen.
Du kannst mich nicht unter Vertrag nehmen und ich will auch gar keinen Vertrag.
Du müsstest das Bier zahlen.
Hallo, liebe Menschen, und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Thema Musik. Der Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, stammt aus dem Trailer des Films Can a Song Save Your Life von 2013 mit Keira Knightley, Mark Ruffalo und Maroon 5-Sänger Adam Levine. Diesen Film zum Einstieg ins Thema habe ich deswegen ausgewählt, weil es bei Musik natürlich extrem stark um Emotionen geht und das ist für mich persönlich mit der wichtigste Aspekt davon. Ohne Musik wäre das Leben, mein Leben, ärmer. Natürlich hat das Thema Musik noch viel mehr Aspekte und um dieses weite Feld ein kleines bisschen einzugrenzen, ist natürlich auch wieder ein fantastischer Gast dabei. Nicht ganz überraschend ein Musiker. Und zwar der Frankfurter Sänger Cima. Cima macht Popmusik mit deutschen Texten, sein erstes Album kam 2002 und hieß Reine Glaubenssache. Musik macht er aber schon sehr viel länger und sehr viel länger kennen wir uns auch schon. Das nur als kleiner Disclaimer, falls ihr euch wundern solltet, dass wir uns hier und da ziemlich vertraut unterhalten. Das hat genau diesen Grund. Wir kennen uns ganz gut. Und schon ein bisschen. Und Cima hat eine neue Single rausgebracht in diesen Tagen, die heißt Keine Liebe. Und das ist natürlich auch ein guter Grund, um an dieser Stelle mit ihm über Musik zu reden. Und das soll es genug gewesen sein der Vorrede. Jetzt geht's los. So, dann habe ich jetzt mal auf Aufnahme gedrückt und hallo Cima.
Hallo.
Ich würde dir zum... Wie bitte?
Valentino oder Walli?
Wie du möchtest. Ich hab in der Einführung schon erklärt, dass, falls sich irgendjemand wundert, dass wir möglicherweise vertrauter klingen, als es in diesem Podcast sonst üblich war oder ist, dann liegt es daran, dass wir uns schon länger kennen und das merkt man bei fast allen Leuten daran, dass sie mich Walli nennen.
Okay.
Das sind dann Menschen, die mich entweder lange kennen oder die mit mir World of Warcraft gespielt haben.
Mach was?
Entweder oder.
Okay.
Ich würde dir zum Einstieg gerne ein paar Entweder-oder-Fragen um die Ohren hauen.
Ja.
Die Idee dahinter ist, dass du gar nicht gern so lange nachdenken musst. Du kannst es natürlich dann gerne erläutern, aber dass man da vielleicht schon mal ein bisschen was über dich erfährt. Bist du bereit?
Hörst du dich wieder nicht?
Hörst du mich noch? Ach, ich liebe Technik. Ich höre dich noch.
Hallo, du hörst mich?
Ja, ich höre dich noch.
Jetzt funktioniert's. Jetzt.
Oh, Wahnsinn.
Also jetzt können wir nochmal von vorne anfangen. Ah, na also geht.
Jetzt muss ich wieder so machen wie beim letzten Mal. Da, dem Gast in der letzten Folge, Jo Schück, ist der Browser zwischendurch mal abgestürzt. Da musste ich dann kurz ein bisschen Easy Listening Musik einspielen.
Ja.
Aber ich hoffe mal, wir können jetzt nahtlos weitermachen.
Wenn du mich jetzt hörst, weil ich habe jetzt die Kopfhörer an. Jetzt ist geil.
Ja, ich höre dich super.
Fantastisch. Let's go.
Ja. Jo, jetzt aber entweder oder Fragen. Mhm. Bist du bereit?
Ich bin, also wir müssen jetzt nicht den ganzen Anfang machen?
Nö.
Ich bin bereit.
Das ist hier. Okay, alles klar. Also, NWA oder Arrested Development?
Schwierige Frage. Im Zweifel Arrested Development.
Ja. Ja, also eine andere Antwort von dir hätte mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht.
Ich habe mich dann im Nachhinein sehr viel NWA begeistern gelernt, weil ich gemerkt habe, dass es manche Lebenssituationen gibt, wo der Jesusweg nicht funktioniert.
süß oder sauer gespritzter Äppler?
Gar kein Alkohol.
Ah, okay. Musical oder Musikkonzert?
Musikkonzert.
Beim Autofahren eigene Musik oder Radio?
Radio. Oder wie meinst du mit eigener?
Ich hätte jetzt,
wie meinst du mit eigener Musik?
Ja, gut, eigene Musik oder meinetwegen Podcast oder sowas. Aber Radio ist zum Beispiel was ich tatsächlich schon sehr lange im Auto nicht mehr ertragen kann.
Na, ich eigentlich auch nicht. Aber wenn du sagst, also ich höre mir jetzt nicht eigene Songs an, das kann ich nicht. Oder meinst du
mit mit eigener Musik meine ich jetzt eher, dass du meinetwegen ein Handy anschließt oder
bei Spotify irgendwie anschalten und dann und dann irgendwie bis zum Ziel durchpumpen, eigene Playlisten.
Ja, dann ist dann meine nächste Frage schon fast, also eigentlich beantwortet damit Streaming-Abo oder Musik kaufen?
Streaming-Abo.
Es gibt interessanterweise, habe ich gefunden, eine Umfrage von dem französischen Streaming-Anbieter Deezer von 2018. Die haben sie wohl in verschiedenen Ländern gemacht. Und für Deutschland wird da interessanterweise gesagt, oder war das Ergebnis dieser Umfrage, dass wir ab 30 keine neue Musik mehr aufnehmen. Da gibt es offenbar verschiedene Gründe für, also Zeitfresser, zu viele Angebote, man verliert den Überblick. Mhm. Ist es bei dir auch so? Kannst du das für dich auch sagen?
Ich glaube, das verhält sich bei mir berufsbedingt anders. Ich bin berufsbedingt so viel mit Musik konfrontiert und muss so viel Musik hören, auch um mich weiterzubilden tatsächlich, dass ich da gar nicht drum herum komme, viel Musik zu hören und viele neue Musik zu hören.
Ja, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, dass man einfach auch dann zusätzlich noch so ein bisschen ein professionelleres Verhältnis vielleicht zu Musik bekommt.
Absolut.
Also professioneller klingt jetzt so ein bisschen doof, aber du weißt ja, was ich meine. Also auf der einen Seite ist Musik, hat das ja sehr viel mit Emotionen zu tun, finde ich. Auf der anderen Seite, ja, gibt's natürlich auch einfach schlicht eine professionelle Seite davon, als Künstler.
Absolut. Also ich wüsste auch gar nicht, was daran komisch klingen sollte. Also das ist tatsächlich so, ist ja mein Beruf.
Ja, das klingt da so ein bisschen distanziert, aber das heißt es ja nicht. Man kann ja auch einen Beruf mit Leidenschaft machen.
Ich bin ein Professor in dieser Disziplin.
Ja. Musik ist ja irgendwie auch Teil der eigenen Persönlichkeit. Also damit setzt man sich im Zweifel, also vor allen Dingen als Jugendlicher, glaube ich, ist das ganz stark so, du setzt dich im Zweifel damit von anderen ab oder bist halt eben Teil von der Community. Mhm. Wie stark ist das für dich irgendwie noch Teil deiner Persönlichkeit, so sich zu einem bestimmten Musikstil vielleicht auch zugehörig zu fühlen? Hat es abgenommen? Gibt es das überhaupt?
Also ich merke, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs bin, also mit meinem Sohn, dann gibt's ab und an dann doch schon nochmal das Bedürfnis, deutlich zu machen, ey, das kenne ich auch. Ich bin damit zwar nicht sozialisiert worden, aber selbstverständlich kenne ich mich darin auch aus. Einfach um meine Autorität zu unterstreichen. Aber ansonsten, also bei ihm und seinen Freunden, ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich alles höre, was mir gefällt und was mich angeht und anrührt. Und es mir eigentlich egal ist, ob ich da Teil von Mehrheiten bin oder eben nicht.
Ja, also ich stelle das bei mir zumindest fest, dass sich das über die Jahre so ein bisschen geändert hat oder dass es irgendwie milder geworden ist. Früher hätte ich dann vielleicht gesagt, dass dies oder jenes höre ich nicht. Mittlerweile bin ich dann eher so, die Mutter von allem ist Musik. Voll. Aber ich meine, es gibt natürlich schon auch Dinge, muss ich gestehen, wo ich dann sage, so, die finde ich jetzt entweder wirklich furchtbar oder vielleicht finde ich sie furchtbar, weil ich es auch nicht verstehe. Also mir ist das zum Beispiel Techno. Mhm. Das macht mich sehr aggressiv. Wenn das irgendwo läuft, möchte ich jemand hauen. Und das ist eigentlich nicht was ich tun möchte. So, gibt's das bei dir auch, dass du sagst, so, also ich bin eigentlich mit allem cool, ich kann mich auch auf alles einlassen, aber vielleicht auf das eine oder andere nicht. Vielleicht, weil man es auch nicht versteht oder so.
Es gibt auf jeden Fall Genres, die liegen mir jetzt nicht so sehr, um da jetzt welche zu nennen. Also Schlagermusik ist jetzt nicht das Erste, mit dem ich mich auseinandersetzen würde, kann dem aber hin und wieder auch was abgewinnen. Und Techno-Musik feiere ich. Techno-Musik feiere ich, elektronische Musik generell feiere ich. Es ist tatsächlich so, es gibt so viele Sachen, die ich dann im Nachgang über Freunde, also die mir dann dabei geholfen haben, einfach nochmal einen tieferen Einblick zu gewinnen, dann doch zu schätzen gelernt habe. Die ich davor einfach nicht zu würdigen wusste, weil ich mich nicht intensiv genug damit auseinandergesetzt habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich mal ein Wochenende lang viel Metal hören würde, dass ich auch da irgendwie den ein oder anderen Song mögen könnte.
Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich dann die Auseinandersetzung, die intensivere oder auch vielleicht, wenn man Künstler kennenlernt, dann ist es sowieso noch mal was ganz anderes. So, also es gibt, also ich war ja auch schon berufsbedingt auf Festivals wie dem Wacken zum Beispiel, ja, was wirklich dann auch ein Extremspielfeld ist für dieses ganze Feld von Metal. Also da ist ja wirklich alles von Mittelalter-Schalmeien. Ja, das, also halt wirklich mittelalterliche Instrumente bis halt zu Grindcore, wo halt so ein röhrender Gesang stattfindet. Das hat auch einen korrekten Namen, den, der mir jetzt gar nicht einfällt. Ich glaube, so Growl nennt man das. Das, wo ich sag so, das finde ich jetzt wirklich ungeheuer anstrengend. Aber ich verstehe, natürlich transportiert sich eine bestimmte Energie. Das finde ich dann trotzdem, ich finde das spannend, aber das hat dann fast schon ein bisschen was Ethnologisches sozusagen. Das klingt alles so schnöselig, so will ich eigentlich gar nicht klingen.
Vom Ding her ist es so, dass ich sagen kann, ich habe Präferenzen und dazu gehört unter anderem klassische Musik, liebe ich sehr. Ich mag viel folkloristische Musik aus Nigeria. Ich mag Afro-Jazz, ich liebe viel Urban-Musik und die verschiedenen Strömungen davon, Rap, Grime in UK, keine Ahnung, ich wüsste es gar nicht einzugrenzen. Ich mag einfach gute Musik. Ich mag's, wenn man fühlt, dass da jemand sein Herz reingepackt hat, seine Geschichten erzählt, das möglichst authentisch und bei der Herstellung des bei der Herstellung der Musik an Plätze gegangen ist, die von niemandem anderen sonst zu erreichen sind. Das berührt mich immer. Insofern, aber ja, die Präferenz ist irgendwie dort bei der Urban-Ecke.
Ja, ich meine, es ist auch so, wenn man jemand dann irgendwie kennengelernt hat und sieht, dass er oder sie fürchterlich viel Herzblut in was reinsteckt, auch wenn man das selbst nicht versteht, ist das ohnehin. Meine Lieblingsanekdote von früher ist eigentlich immer das, ich musste mal im Volo ein Interview machen mit der Band ohne Namen, formerly known als Die Allianz.
Ja.
Was dann eine bestimmte Versicherung nicht mehr so gut fand, den Namen. Mhm. Wenn sich jetzt die Älteren unter den HörerInnen noch erinnern. Mhm. Und ich war fest entschlossen, die fürchterlich zu finden. Ich musste halt ein Interview mit denen machen und dachte so, oh, bitte, okay, warum muss ich das machen? Und die waren super nett. Die waren wirklich super nett. Und die haben auch auf Fragen zu ihrer Musik, die dann, wahrscheinlich, die würde ich heute auch nicht mehr so stellen. Aber ich glaube, man hat mir schon angemerkt, dass ich das so mittelgut finde, was die machen. Und die waren aber total entspannt und total offen dafür. Und dann kannst du jemanden sagen, okay, das geht nicht. Danach habe ich mir dann halt auch einfach angewöhnt, so nicht mehr daran zu gehen, weil das natürlich auch nicht, das ist auch einfach nicht fair.
Ich weiß nicht, also ich habe auch kein Problem damit, Musik, die ich für schlecht erachte, wegzubashen. Aber vom Ding her bin ich auf jeden Fall vorsichtig, wie du merkst, ein ganzes Genre zu verunglimpfen.
Ja. Ja, klar. Ich meine, es gibt, man darf natürlich selbstverständlich auch sagen, dass irgendwie eine Band fürchterliche Sachen macht oder so. Vielleicht wissen die das ja auch selbst. Also, ist nicht auszuschließen.
Deswegen, also eigentlich ist es tatsächlich immer so, und das ist für mich so der Gradmesser, in dem Augenblick, wo jemand wirklich oder wo viele Menschen aus einem bestimmten Genre es als gegeben erachten, dass man sich wirklich ausschüttet und sein Gefühl zum Ausdruck bringt, authentisch zum Ausdruck bringt, ist das eigentlich immer geil. Das Ding ist, bei vielen Künstlern aus dem Schlagergenre zum Beispiel, die ich persönlich kennengelernt habe, da war es, also das ist natürlich nicht repräsentativ für alle, aber bei vielen, die ich kennengelernt habe, war dann im Studio die Wertschätzung für das komplette Genre nicht besonders groß. Das heißt, die Motivation war nicht primär authentische, aus sich selbst herausgewachsene Musik zu schaffen, sondern Geld zu verdienen. Und ich finde, das hört man. Und das hört man wahrscheinlich völlig genreunabhängig, dass da jemand die Abkürzung nimmt und sich auf die Klischees von seinem Genre reduziert, damit es möglichst schnell reingeht und ja viel, also viel Umsatz macht. Und das, ich finde, das hört man raus, wenn Schlagersänger oder also wenn Schlagersänger in den, gerade in den 70ern und 80ern echte Gefühle rausgeknallt haben, dann was heißt so eine Mireille Mathieu, habe ich immer zu feiern gewusst. Oder so eine Lena Waleikes, weiß nicht.
Ach, frag mich nicht, müsste ich jetzt tatsächlich spontan auch googeln, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, man merkt da, den Unterschied merkt man schon, aber beim Schlagergenre ist es wahrscheinlich auch besonders schwierig, weil das halt, oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht immer so auf meinen Tisch hier haue. Das Mikrofon nimmt das nämlich tatsächlich mit. Hier fallen keine Menschen um. Das ist wirklich nur meine Patschehände auf dem Tisch. Das muss ich lassen. Mhm. Ja. Also ich glaube, das Schlagergenre ist möglicherweise in Anführungszeichen besonders anfällig dafür, für dieses Schema F.
Nee.
Wage ich mal zu behaupten.
Nee. Das ist, oder? Beim Rap genauso aus. Also bei Rap, hallo. Oder bei R&B.
Ja.
Das ist bei jeder, also bei überall, wo viel,
hast
Geld,
recht.
Überall, wo viel Geld verdient wird. Also in jedem Genre, mit dem viel Geld verdient wird, ist die Versuchung, auf Schema F zu gehen, natürlich entsprechend. Mhm.
Ja, hast recht. Das kann man nicht auf das Genre festlegen. Es ist, um das nochmal, weil ich das hier mit einem Augenwinkel in meinen Notizen sehe, ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal irgendwo, glaube ich, ein Interview gelesen mit James Hetfield, dem Metallica-Sänger, der gesagt hat, dass er privat ganz gerne Sade hört. Das ist jetzt natürlich einfach überhaupt nicht überraschend, dass man nicht immer nur sein eigenes Genre privat hört, aber man zuckt dann halt schon ein bisschen, weil man irgendwie automatisch erwartet, was weiß ich nicht, was man erwartet. Aber irgendwie, das fand ich ganz lustig, dass der sagt, oh, Sade, höre ich gern. Ist auch eine tolle Künstlerin, davon abgesehen.
Ja, das macht für mich tatsächlich Sinn. Ich kenne auch, das macht für mich total, das macht für mich tatsächlich Sinn. Ich kenne auch etliche Rapper, die nie Rap hören. Privat, nie. Sondern stattdessen R&B oder irgendwas Entspannteres. Weil es halt auch anstrengend ist. Also, gerade wenn du damit dein Brot verdienst, dann stelle ich mir das ziemlich anstrengend vor, zu Hause zu sitzen und sich irgendwie 2 Stunden lang beim Heimwerken vielleicht Rapmusik reinzupfeifen, wo irgendwie Mütter gefickt werden, bis zum geht nicht mehr.
ja.
Ich weiß nicht, und dann hast du vielleicht noch eine Familie, und fragen sich auch die umstehenden Menschen, dein Ernst? Wirklich? Noch länger? Und das, auch der Stresslevel ist irgendwie extrem. Ich glaube, da ist Metal, authentischer, oder wird man nicht authentischer, da ist Metal direkter, was die Emotionen anbetrifft. Und da der Text irgendwie nicht im Mittelpunkt steht, beschäftigt man sich eher mit, dann ist die Stimme eher ein Instrument. Ich glaube, damit kann man deutlich besser arbeiten. So, und es ist irgendwie nochmal deutlicher, nur diese Energie, als diese ganzen Geschichten zu hören, von denen man ausgehen muss, dass die Hälfte eh nicht stimmt.
Ja, ich glaube, es kommt auch beim Musikhören ja sowieso auch sehr stark drauf an, wo man ist und was man macht. Ich höre ja auch nicht, also wahrscheinlich, die meisten Menschen hören beim Sport andere Dinge als, keine Ahnung, beim Wäsche zusammenlegen oder beim Autofahren. Ich kann mir auch gut vorstellen, also, und Musik, die ich teilweise live, wo sich live ganz andere Dinge transportieren, nämlich Sachen, die ich mir vielleicht zu Hause überhaupt nicht anhören würde, bin ich wieder beim Wacken. Da gibt's ganz viele Sachen, die ich da entdeckt habe, wo ich dachte so, ich verstehe das total. So, wenn ich das live sehe, verstehe ich das. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich mir das zu Hause im Wohnzimmer anhöre. Das ist einfach dann auch nochmal ein Unterschied. Geht dir das auch so, dass das bei dir sehr unterschiedlich ist, auch was du wo hörst?
Autofahrmusik, es gibt Musik zu Hause zum Chillen, es gibt Musik zu Hause zum Anpeitschen, es gibt Musik zum Sport treiben, es gibt Musik zum Meditieren oder runterkommen. Ja, auf jeden Fall. Das sind verschiedene Musikarten.
Ich mache jetzt mal einen kleinen thematischen Bruch, weil ich keine fantastische Überleitung finde. Was mich immer total fasziniert, mich als reine Konsumentin von Musik, Songs schreiben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also ich muss ja auch gelegentlich mal Texte schreiben und ich merke bei mir immer zum Beispiel, dass ich nicht mit jemand zusammen texten kann. Das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn mir jemand kluge Dinge sagt und sagt so, ich, das verstehe ich so nicht, das musst du irgendwie anders machen, dann muss ich mich zurückziehen und muss das nochmal texten und dann zurückkommen und sagen, wie ist es jetzt? Wie ist es bei dir und beim Songschreiben? Machst du das komplett alleine oder gehst du mit irgendwie Fragmenten zu jemand, wo du sagst, so, ich weiß, da können wir uns irgendwie Bälle zuspielen?
Also was ich am liebsten mache, ist tatsächlich mit ausgewählten Co-Writern zusammenzuschreiben. Das ist jetzt auch nicht so lange her, also wenn es um mich geht, also wenn es für meine eigenen Sachen. Das war in der Vergangenheit anders, also noch bis vor, also vor morgen tatsächlich habe ich das gar nicht gemacht. Und nach morgen, also dem Song morgen, das war 2012, bin ich auf den Geschmack gekommen, habe es dann wahrscheinlich ein bisschen übertrieben mit Writing-Sessions mit anderen Menschen und habe dann aber über diesen Prozess festgestellt, worauf ich Wert zu legen habe, wenn ich mich dafür, also für diesen Weg mit Co-Writern entscheide. Vom Ding her ist es tatsächlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr angenehm. Du hast nämlich in der Regel ich habe gerade heute einen sehr, sehr guten getroffen, ein guter Freund von mir, Fabian Römer, auch bekannt als F.A., der Rapper. Das ist einer meiner liebsten Co-Writer. Und was dann passiert ist, du hast ein Stück Musik, dann ist bei mir in der Regel schon Melodie drüber und dann habe ich schon Fragmente von der Idee, also der Geschichte, den Plot. Und ich liebe es, etwa mit Fabi oder auch mit Peter Kind oder ja, diverse andere, es gibt so eine Gruppe von Menschen, dann in den Dialog zu dem Thema zu treten und das dann so richtig auszuringen, wie ein nasses Handtuch und es zu beleuchten von allen möglichen Winkeln und dramaturgisch gemeinsam einen sinnvollen Bogen zu spannen, und sich dann zu überlegen, okay, von dem Brainstorm-Gedankenfragmenten oder den Sätzen, die ich schon mitgebracht habe, wo packt man was wohin? Du musst dir vorstellen, du erzählst diese ganze Geschichte ja in, weiß ich, 3:30. Klassischerweise ist das Ding erzählt, heutzutage sogar noch viel kürzer, 2:30, bei vielen Popsongs. Also jetzt nicht bei mir, aber bei vielen Popsongs, die ich so kenne von Kollegen, wegen Spotify und den Streamingdiensten. Und dann musst du eine Geschichte irgendwie in dieser Zeit abgefrühstückt haben. Und du hast aber genauso wie sonst beim Geschichten erzählen, hast du ein Intro, du hast in diesem Intro werden die Protagonisten oder das oder die Krise, das Thema wird etabliert, dann wird die Krise erzählt, dann gibt es irgendwann einen Wendepunkt, dann gibt es nach Möglichkeit sowas wie einen Höhepunkt und dann gibt es die Auflösung. Und das eben auf zwei Strophen, vielleicht noch ein C-Part verteilt. Und das ist immer ganz spannend, am Anfang zu wissen, okay, wo muss so eigentlich was erzählt werden? Und dann diskutiert man sich so hin und her und überlegt, okay, diesen Aspekt von der Geschichte, den würde ich am ehesten in den C-Part packen, weil im C-Part erzählt man nochmal die Conclusio von dem ganzen Thema. Praktischerweise, das heißt, C-Part ist der Part, den man in der Regel als dritte Strophe wahrnimmt, der aber nicht nochmal die gleiche, also wo es nochmal eine andere musikalische Unterlegung gibt. Wo das Thema einfach nochmal wiederholt wird. Oder man nochmal aus so einer Vogelperspektive draufschaut und so eine Conclusio formuliert. In der ersten Strophe erzählst du die Krise und dein Bedürfnis. Und dann kommt der Refrain. Der Refrain, der erzählt in der Regel das große Problem oder die Aufgabe, die Herausforderung. In der zweiten Strophe setzt du fort, was du in der ersten Strophe an Etablierung angefangen hast. Dann, wie schon gesagt, kommt der C-Part, in dem das Ganze nochmal konkludiert wird und dann gehst du raus mit dem letzten Refrain. Und ich liebe es, mit Co-Writern darüber zu diskutieren, wie man da, also welche die entscheidenden Punkte, die knackigsten und die entscheidenden Punkte werden von der Geschichte, die erzählenswert werden. Macht sehr, sehr viel Spaß und ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit einem normalen Texteschreiben, so wie du das kennst. Das mache ich ja auch. Wenn ich da und hier mal einen Beitrag, also einen redaktionellen Beitrag mache, das ist was völlig anderes. Das könnte ich nicht teilen mit jemand anderem. Das entspricht dann voll und ganz mir und braucht dann auch meinen Rhythmus. Natürlich kann man das redigieren lassen oder nochmal Leuten zeigen, die dann dazu ihren Senf abgeben. Aber das ist vom Ding her ein völlig anderer Prozess als Songwriting. Das ja auch nicht unterschätzen. Es gibt eine Melodie. Das heißt, man diskutiert auch darüber, ist diese Melodieführung der Geschichte zuträglich oder ist sie es nicht? Wo müsste man hingehen? Muss es eher mollig sein? Kann es durige Anteile haben? Wenn durige Anteile drin sind, was muss dann erzählerisch daraus folgen? Und das macht total Spaß mit Leuten zusammen. Und ich glaube, das würde dir auch Spaß machen, wenn du mal dabei wärst. Vielleicht bekommen wir das ja auch nochmal hin in diesem Leben.
Ja, so kann ich es mir aber tatsächlich auch ganz gut vorstellen, wie du es jetzt beschrieben hast, so als eine Dramaturgie, das ist dann ein bisschen leichter vorstellbar. Aber ist es dann so, dass du auch schon, also dass sich ein Song nochmal sehr ändert, den du vielleicht, also textlich ziemlich weit hast, den du dir vielleicht als Ballade denkst und dann kommt aber eine musikalisch ganz andere Idee dazu. Ist das denkbar? Passiert das?
Ja, oder? Passiert. Passiert auch oft. Also bei mir zumindest ist es so, dass ich mich ganz dem Song hingebe und mich so ein Stück weit von dem Song führen lasse. Ich komme also mit einem Gepäck, so einem Starter-Gepäck komme ich rein und eine Auseinandersetzung mit den Leuten, mit denen ich Musik mache und dann auch den Text an, lasse ich mich auf dynamische Entwicklungen ein, die in dem Moment dann aber total stimmig wirken. Und oftmals ist es so, es gibt einen Song, den habe ich letztes Jahr geschrieben, den habe ich tatsächlich einmal runtergeschrieben. Der ging mir sehr ans Herz, der war wichtig für mich und der bleibt jetzt auch genauso. Und dann gab es aber auch andere Sachen, die ich geschrieben habe und auch schon viel vorgeschrieben habe und dann aber im Prozess gemerkt habe, die haben recht. Das kann man tatsächlich nochmal in diese Richtung entwickeln oder es ist redundant, in der zweiten Strophe schon wieder das und das zu erzählen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich mich hier wiederhole. Aus meiner Perspektive ist es erzählenswert, aber aus so einer Zuhörerperspektive ist das keine notwendige, signifikante neue Erzählung, die die Geschichte tatsächlich weiterbringt. Und wir haben ja nur so wenig Zeit. Also will der Zuhörer tatsächlich auch an die Hand genommen und gepackt werden. Und da verändern sich dann tatsächlich schon nochmal die Dinge. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, eigentlich immer verändert sich die Musik auch nochmal. Dass man dann im Studio merkt, und so, ey, da gibt's aber noch das und dann könnte man auch dies machen, dann könnte man auch dies machen. Und ich stelle fest, ja, das klingt tatsächlich sehr toll. Ich lasse mich darauf ein, lass mal darauf eine Melodie draufknallen und gucken, was da für Worte draufgehen könnten. Und dann können wir ja immer noch zurückgehen zu dem, mit dem ich gekommen bin. Aber wenn das sich besser anfühlt, dann bleiben wir dabei.
Ja, ich finde, das wird ganz spannend. Ich weiß nicht, hast du Skyline gesehen? Die Serie, die in Frankfurt gespielt wird, die Netflix leider auch nicht fortsetzt. Diesen Prozess, den du gerade beschreibst, den haben die, finde ich, ganz schön, das hat mich jetzt daran erinnert, dass da haben die irgendwie ganz schön eingefangen. Da gibt es nämlich auch so eine Studioszene.
War das nicht so ein Bankbanker?
Nee, du meinst Bad Banks wahrscheinlich.
Aha. Und Skylines war das?
Und Skylines ist eine Musikserie, also es sollte, ich glaube, 8 Teile waren die erste Staffel, das endet mit einem fürchterlichen Cliffhanger und spielt in Frankfurt, mit einem DJ, der im Prinzip entdeckt wird, hochtalentiert ist und der dann in so ein Label reinkommt, die mal tatsächlich so mit eher dunklen Drogengeschäften sich einen Haufen Kapital verschafft haben, aber mittlerweile längst.
Genau. Wir haben einen Nachbar ausgedreht.
Mhm. Ah, was? Mhm. Ja, und das, und da gibt's, ich fand die nicht nur, also die hat auch Sachen gehabt, wo ich sage, naja, ich weiß nicht, ich fand sie nicht so stark wie 4 Blocks. Damit wurde das gerne ein bisschen in Teilen verglichen, was nicht ganz, damit konnten sie meiner Meinung nach nicht ganz mithalten, aber ich fand den Musikpart schon sehr spannend. Und die zeigen so eine Szene im Studio, die so ähnlich ist, mit einer Künstlerin, wo man merkt, die ist talentiert, aber die hat technisch keine Ahnung, das Timing stimmt nicht, aber die hat irgendwas. Und der Produzent und DJ, der schafft es dann wirklich, die irgendwie auf die Spur zu bringen, ist der falsche Ausdruck, aber der macht so viel mit der Musik und wie er sie an die Hand nimmt, dass man wirklich also ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, als Außenstehender, wie ich es natürlich auch bin, ah, okay, das kann ich mir vorstellen, so funktioniert das, das ist ein Prozess, den ich da sehe. Das haben die, finde ich, ziemlich gut gemacht.
Ja, also ich kann mir in deinem Fall tatsächlich vorstellen, dass du eine exzellente Co-Writerin wärst. Weil du hast jetzt gerade von dem musikalischen Aspekt gesprochen, das ist schon mal eine große Herausforderung, so eine Künstlerin oder einen Künstler an die Hand zu nehmen und zu führen, und am besten zu sich selbst zu führen. Melodiös und was die musikalische Dramaturgie anbetrifft. Aber im Zusammenhang mit Inhalten, ich glaube, du würdest da glänzen, weil es ist tatsächlich Handwerk, da geht es um Continuity. Da geht es um gute Kontinuität. Was ist das Nächste, was man erzählt, um die Geschichte plastischer zu machen? Das ist gar nicht so verstiegen Musik. Es ist wahrscheinlich auch weniger Musik als Storytelling.
Ja.
Und das andere, das, was du da beschreibst, ich habe die Serie ja selber nicht gesehen. Das ist tatsächlich irgendwie, das ist, glaube ich, auch eine Kompetenz von mir. Das hat ganz viel auch mit Psychologie zu tun. Ein Künstler zu respektieren. Erst einmal und sich dann anzuhören, wo dieser Künstler hin will, wenn er oder sie das tatsächlich schon weiß, und dann über eine gewisse Erfahrung dazu imstande sein, bei diesem Prozess hinzuführen, also zu sich selbst zu führen, stabilisierend zur Seite zu stehen.
Ja.
Und das irgendwie über eine kompositorische Komponente und dann aber auch über eine psychologische Kompetenz.
Ja, also das finde ich, zeigen die da total gut. Da spielt Nora ja auch eine kleine Rolle. Da gibt's eine ähnliche Sequenz, wo sie dann irgendwie nochmal ins Studio geht, nochmal die Aufnahme macht auf eine ganz kleine Sache, die der Produzent vorschlägt. Kannst du das nicht nochmal, das, was du da gerade gesagt hast, so eben im Gespräch mit den Leuten, hau das doch noch mal einfach da drauf. Ich mach da was mit. So, der hat ein gutes Gefühl dafür, und das ist jetzt natürlich eine Stärke der Serie erzählerisch, dass sie da offensichtlich diesen Aspekt von Musik, wie man Musik produziert und wie Musik entsteht, gut einfangen. Das finde ich, hat die Serie wirklich, dafür ist sie sehr sehenswert. Die Geschichte drumherum, ehrlich gesagt, die da erzählt wird, hat mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Aber ich hätte gern gesehen, dass es fortgesetzt würde. Das passiert leider nicht. Es sei denn, irgendjemand anders macht das. Aber zum Thema Songschreiben würde ich auch noch empfehlen, wer das von den HörerInnen vielleicht noch nicht gesehen hat, vielleicht hast du es ja gesehen, eine Musikdoku, auch bei Netflix, Miss Americana über Taylor Swift. Da kommt dieser Aspekt Songschreiben auch noch mal vor. Und da sieht man das auch ganz gut, wie sie das macht. Ich habe sowieso, nachdem ich die Doku gesehen habe, ist mein Respekt vor ihr immens gestiegen. War nie so meins jetzt musikalisch, muss ich sagen. Kommt ja aus dem Country, hat sich in Richtung Pop entwickelt. Immer wieder Titel, die ich ganz gut finde. Aber ich hatte sie jetzt als Persönlichkeit, als Künstlerin nicht so wahnsinnig auf dem Schirm. Und muss echt sagen, also die Persönlichkeit, die da gezeigt wird, wie man auch sieht, wie sie an Songs arbeitet und wie lange sie das schon macht, Sehr sehenswert.
Ja, das ist, also bei Taylor Swift und das generell gibt es innerhalb der Songwriter-Kreise, schauen wir uns gerne die Credits an. Und bei Spotify kannst du ja dann Song-Infos anklicken. Und du kannst tatsächlich sagen, je weniger Autoren beteiligt sind, desto krasser ist der Künstler. Denn es ist wirklich eine krasse Kompetenz. Und Taylor Swift hat das am Anfang durchgehend gemacht. Die hat Songs einfach alleine geschrieben. Völlig alleine geschrieben. Und also jemand wie Taylor Swift beherrscht das Handwerk tatsächlich meisterhaft vom Songwriting. Muss einem jetzt nicht der einzelne Song gefallen, jeder einzelne Song gefallen, aber die macht es alleine. Oder sie könnte es alleine machen. Und das dafür zolle ich ihr großen Respekt.
Ja, also das muss ich echt sagen. Also das ist eine fantastische Künstlerin. Da mag das eine oder andere, die hat jetzt auch inzwischen schon einige Alben gemacht, vielleicht auch ein bisschen überproduziert sein. Das geht mir aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nur mein Gefühl mit manchen Künstlern so. Ich mochte zum Beispiel das erste Lady Gaga Album sehr gern. Mhm. Das zweite war dann so ein bisschen eine Fortsetzung vom ersten. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ach, Leute, ich weiß nicht, das ist eine fantastische Künstlerin. Ich weiß, dass die Songs schreiben kann und dass die komponieren kann und Klavier spielt, aber ihr haut mir das irgendwie immer tot. Und ich mochte dann erst wieder Joanna hieß das Album, glaube ich. Oder Joanne?
Das letzte, ja.
Ja, das vorletzte, meine ich. Ich meine, sie hätte jetzt ein neues gemacht.
Ach, das stimmt, das vorletzte genommen.
Ja, es müsste das vorletzte sein.
Dass das im Zusammenhang mit dem Film stand.
Ja, ich meine, ja. Mhm. Ich meine, ja. Mhm. Da höre ich zum ersten Mal ihre wirkliche Stimme und nicht mit 5000 Autotune und sonst was oben drüber gebügelt. Das ist immerhin was ich kenne, weil es teilweise echt massiv mir zu viel eingesetzt wird. Und da hört man sie. Und es ist viel mehr, also so, und das hatte ich manchmal bei Taylor Swift auch so ein bisschen das Gefühl, dass da so viel draufgepackt wird, dass ich manchmal denke, für mich, für mein Gefühl, es wäre weniger mehr. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache.
Ich bin komplett bei dir vom Ding her. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Ich habe jetzt keine.
Ja.
Ich habe jetzt nicht per se ein Problem mit dem Soundeffekt Autotune. Wenn das dezent und dem Song dienlich eingesetzt ist, finde ich das in Ordnung. Ich mache das eigentlich nie, sehr selten. Oder zumindest nicht stark eingesetzt. Aber ich kann schon verstehen, dass Leute das machen. Das Ding ist, dass man oftmals als Konsument nicht auf dem Schirm hat, was das für immense Umsätze, also Umsatzbringer sind. Also so eine Lady Gaga, das ist ein Unternehmen.
Mhm.
Das ist ein Unternehmen und die fährt auch Umsätze wie größere oder mittelgroße, mittelständische Unternehmen. Die macht halt einfach mal die Welt klar. Da gehen halt einfach Millionen von Alben über die Ladentheke nach wie vor. Und wenn man sich erst einmal eine bestimmte Fangemeinde erspielt hat, ist man heutzutage oft geneigt, über Lautstärke, also Lautstärke nicht im Sinne von Dezibel, sondern im Sinne von nochmal drauf und nochmal krasser und nochmal eine Stimme und nochmal dies, also viele Effekte, möglichst alle zu halten, wenn es geht, und dann nochmal ein paar dazu zu packen, damit dieses Geschäftsmodell auch erfolgreich fortsetzen kann. Der Markt ist riesig, es gibt unglaublich viele Wettbewerber auf dem Musikmarkt und ganz viele Leute meinen, dass man diesem Wettbewerb oder diesem Overkillern-Wettbewerb nur gerecht wird über mehr Lautstärke. Also das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, vielen Effekte. Mhm. Und das ist ein knallhartes Geschäft. Vor allen Dingen ist es ein knallhartes Geschäft, nochmal viel härter als für Männer, für Frauen. Weil die Halbwertszeiten von Frauen irgendwie deutlich geringer sind als die von Männern. Und ja. Weil es gar nicht irgendwie in allererster Linie um Musik geht, sondern darum, bei den meisten, die tatsächlich weltweit im Pop-Business sich durchzusetzen wissen, sind die fuckable. So hart es klingt. Und wenn du dich einmal auf diesen Zug draufgesetzt hast, das ist tatsächlich der faustsche Hebel, dann gibt's da halt auch kein Ende mehr.
Ja, da bin ich total bei dir. Das ist auch was Taylor Swift, die ja, glaube ich, gerade mal 30 geworden ist, oder 29 ist sie, glaube ich, das ist Wahnsinn, auch wie reflektiert die schon ist und wie sehr die mich auch nochmal draufgestoßen hat. Also es macht einen auch tatsächlich wütend, weil sie selbst auch sagt so, ich würde mir einfach wünschen, dass wir nicht mehr in der Welt leben, in der Künstlerinnen mit 35 auf dem Elefantenfriedhof verscharrt werden.
Aber so ist es tatsächlich.
Ja, das ist wirklich so. Das sagt sie auch mehr oder weniger wortwörtlich so. Und es gibt noch einen anderen Film, der das am Rande aufgreift. The High Note, der ist auch noch gar nicht so lange raus. Der ist, glaube ich, auch in der Hochzeit der Corona-Pandemie erstmal on demand erschienen. Der sollte eigentlich ins Kino kommen. Auch ein toller Film. Der ist gar nicht, das ist eigentlich erstmal in Anführungszeichen gute Unterhaltung. Der macht diesen Punkt aber auch auf. Die Sängerin, die da begleitet wird, also das ist die Geschichte von einer ganz jungen Musik, das ist nicht eine Managerin, die ist im Prinzip Personal Assistant für eine Soul-Sängerin mit einer sehr großen, sehr langen Erfolgsgeschichte, die aber im Moment eigentlich nur noch so Best-of-Touren macht und ein Greatest-Hits-Album rausbringt und so weiter. Und die sagt an einer Stelle, als es dann darum geht, sie würde eigentlich gerne ein neues Album machen, was ihr Label nicht möchte, und sagt so, ach, neues Album, möchtest du nicht vielleicht lieber doch ein Greatest-Hits-Album machen oder sowas? Und die junge Assistentin, die eigentlich Fan von ihr ist, sagt dann so, du musst was Neues machen. Es gibt so tolle Dinge, die du machen könntest. Und die tickt dann so ein bisschen aus, weil sie das eigentlich zwar gerne möchte, aber die sagt so, du hast keine Vorstellung davon, wie das für Frauen über 40 überhaupt ist. Es gibt exakt 5 Frauen über 40, die Nummer-1-Hit hatten. Das stimmt auch tatsächlich. Ich glaube, mittlerweile sind es 6 oder 7. Da zählt, glaube ich, Sia dazu, da zählt Madonna dazu. Aber das sind nicht viele im Vergleich dazu. Das ist genau das, was du sagst. Es ist unglaublich schwer für Künstlerinnen. Absolut. Einfach eine geringere Halbwertszeit. Das gilt natürlich für vieles in der Entertainment-Branche. Das ist auch für Moderatorinnen tatsächlich so oder für Schauspielerinnen. Es ist, da können wir noch ein Stück weiterkommen.
Wie meinst du das?
Ja, das sollte nicht so sein. Ach so, ja. Da bin ich bei Taylor Swift. Also ich möchte auch keinen Elefantenfriedhof haben. Da würde ich mich auch schon länger liegen.
Das ist ja das, was ich so feiere an Billie Eilish. Also ich weiß nicht, ob eine alte Billie Eilish noch so viel Momentum haben wird und ob sie das überhaupt noch machen wird wollen. Aber was ich an ihr feiere, ist, dass die alle Gesetzmäßigkeiten über den Haufen geworfen hat. Es fängt schon an mit ihrer Anatomie. Sie ist nicht besonders dünn, sie ist nicht schlank, sie entspricht nicht den klassischen Schönheitsidealen, und sie geht immer tief, sie geht immer ins Herz und packt irgendwie sehr dunkle Aspekte ihrer Seele auf Band und spricht anscheinend einer ganzen Generation aus dem Herzen. Und hat dafür, also und hat über diesen Ansatz, über diesen sehr unorthodoxen Ansatz, das mit den Halbwertszeiten für sie auf jeden Fall zu ihren Gunsten gedreht. Das mag ich sehr. Sie steht unter überhaupt keinem Druck, weil sie tatsächlich nicht vergleichbar ist und dadurch so ein Stück weit außer Konkurrenz startet, also außer Konkurrenz ihr Ding macht. Ich bin gespannt zu beobachten, wie lange das geht. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass die Anforderungen an Frauen generell in Gesellschaft einfach andere sind als an Männer, vor allen Dingen, wenn diese Frauen herausragend sind. Das gilt auch beim Staubsauger verkaufenden Unternehmen. Wenn eine Frau tatsächlich in Führungsposition ist, achten Frauen auch darauf, ist die sexy, ist die geil. Also das heißt, diese Diskussion, die mich tatsächlich echt irritiert, auch wenn ich lange Zeit in ähnlichen Kategorien gedacht habe, ohne es zu reflektieren. irritiert mich auch immer wieder, wenn ich so Kritik etwa über die amtierende Bundeskanzlerin höre, die ja immer damit anfängt, dass man sich irgendwie an Äußerlichkeiten festhält, was bei Männern eigentlich nie der Fall ist, in der ähnlichen also Funktion nie der Fall ist. Insofern, ich glaube, das wird immer schwer bleiben für Frauen im Entertainment.
Ja, ich gebe ja die Hoffnung noch nicht auf, dass das besser wird. Und ganz davon abgesehen, also ja, Billie Eilish ist auf jeden Fall, finde ich, ein tolles Role Model. Davon brauchen wir mehr. Aber genauso gut natürlich freue ich mich auch oder feiere ich auch männliche Künstler, die eben nicht einem Bild entsprechen, was man davon haben muss, die nicht mit merkwürdigen Männlichkeitsvorstellungen rumlaufen oder die in ihren Videos feiern oder so. Das finde ich tatsächlich genauso löblich, um das auch nochmal zu erwähnen. Also so, und ich meine, da können wir ja vielleicht auch nochmal kurz zurückspringen. Als du angefangen hast, Musik zu machen, das war ja auch, also ich meine, wenn man jung ist, muss man eben, du entstehst ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern wenn du anfängst, dann orientierst du dich irgendwo, du suchst dir deine Inspirationen und möglicherweise, du brauchst einfach eine Weile, bis du dich selbst gefunden hast. So, du hast ja auch mit Hip-Hop angefangen und mit mehr Dingen, die vielleicht gar nicht so deins waren, oder? Wie nimmst du das so im Nachhinein wahr?
Na, damals habe ich gedacht, sie wären meins.
Ja, na klar.
Damals habe ich in meiner pubertierenden Perspektive auf Welt ging ich davon aus, es ist meins. Ich habe mich dem gerade ich wurde da gerade auf meins gestoßen über meine Peer Group. Und dann dauerte das nochmal 20 Jahre, bis ich begriffen habe, dass das mit dem meins generell eine ziemlich haarige Angelegenheit ist, weil man das Mainz, nachdem Mainz, also Mainz nicht der Stadt, sondern Meins, mit dem eigenen Weg, nach dem muss man buddeln. Und ich sag immer, es ist immer, ich nutze Leitplanken links und rechts, um dagegen zu knallen, so ein bisschen an denen entlang zu schleifen, um ganz allmählich mit der Zeit zu lernen, wie ich die Mitte halte. Und dazu gehört halt irgendwie bei meiner musikalischen Erziehung, gehörte halt eben auch, dass ich irgendwie erstmal mit Rap und Hip-Hop-Musik das Gefühl hatte, das ist genau meins, ich will genau das sein, ich will genau so wie LL Cool J oder wie Rakim oder wie sie alle heißen, De La Soul sein. Nur um jetzt irgendwie 30 Jahre später oder 20 Jahre später festzustellen, die waren cool und die waren in dem, was sie getan haben, herausragend. Aber es war gar nicht zwingend mein Weg. Ich stehe mittlerweile auf ganz andere Musik. Ich stehe auf Tame Impala und ich stehe deutlich mehr auf Queen heute, als ich das damals tat und mir auch damals erlaubt hätte. Und ich konnte unter Umständen vieles nicht für mich entdecken, weil mir das meine Sozialisierung nicht erlaubt hätte. Oder zumindest sanktioniert hätte, wenn ich mich für einen Weg entscheide, der so gar nicht von meiner Peer Group geteilt wird. Und so hat es halt eine Zeit lang gedauert, bis ich meinen eigenen Geschmack herausbilden konnte und aber heute glaube ich, bin ich da, wo ich eigentlich hingehöre.
Ja, ich meine, es ist ja auch normal, dass man den Weg gehen muss. Ich glaube, den kann man ja auch, es gibt ganz wenige KünstlerInnen, die irgendwie auftauchen und also so wie Billie Eilish, wo man das Gefühl hat, die hat auch die muss ja einen gewissen Weg gemacht haben, aber da hat man einfach, weil sie auch noch so jung ist, ist auch klar, die steht, also die ist wahrscheinlich schon mit einer, ja, die ist deutlich näher dran an was, wo andere sehr viel länger dafür brauchen. Aber das ist auch, man weiß ja auch nicht, wo sie in 10 Jahren dann vielleicht steht oder was sie dann macht. Das wird ja dann auch vielleicht nochmal später spannend zu sehen, wie sich solche Künstler oder Künstlerinnen entwickeln, die vielleicht viel früher fertig sind, in Anführungszeichen, oder fertig wirken.
fertig wirken, ich würde auf jeden Fall fertig wirken sagen, du darfst nicht vergessen, dass, also sie hat sehr früh angefangen mit dem Songwriting, sie erlaubt sich in die Dunkelheit, in die eigene Dunkelheit hineinzutreten und aus der zu schöpfen, das ist sehr mutig, das ist, und spricht auch tatsächlich für die charakterliche Entwicklung von diesem Wesen, sie räumt ja freimütig ein, dass sie auch mit Depressionen zu kämpfen hat, und aus dieser Welt oder aus diesem Raum speist sich ja auch ganz viel von ihrem Schaffen. Und dann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, welchen Einfluss ihr großer Bruder auf das Songwriting hat, denn er schreibt maßgeblich die Songs mit und produziert sie aus. Das heißt, da kommt auch nochmal eine Erfahrung dazu, von der sie sich im Laufe ihres Weges, also ihrer Entwicklung, bestimmt auch emanzipieren wird, vielleicht sogar wird müssen, um wieder zu ihrem eigenen zu finden. Aber alles in allem kommen die schon von einem sehr, sehr authentischen, von einem sehr echten Platz, wenn sich die eigene Dunkel, also die eigenen dunklen Flecken, sich die zu erlauben und die dann auch tatsächlich mit einfließen zu lassen in das eigene Schaffen. Egal in welcher Disziplin von Kunst, in dem Alter, in dem jungen Alter, das zeugt von viel Erfahrung und von viel Mut oder Verzweiflung, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ein Pfund.
Ja, man muss vielleicht auch immer so ein bisschen den Background sehen. Es gibt ja halt natürlich auch Künstler, die vielleicht schon aus einer Musikfamilie kommen. Das ist einfach auch nochmal was anderes. Und dann ist es vielleicht auch so, dass man selbst seine, also ich jetzt als Musikhörende und andere vielleicht auch, dass man natürlich sich auch klar machen muss, wir können nicht erwarten, dass hier jede 16-Jährige eine brillanter Songschreiber ist. Es gibt ja immer auch KünstlerInnen, die fantastische Performer sind, und nicht unbedingt eigene Songs schreiben. Also Tina Turner hat auch nie eigene Songs geschrieben, meines Wissens nach zumindest. Und es gibt aber sehr wenig, es gab einfach keine Künstlerinnen, die so klangen und so performt haben wie sie. Und das ist ja auch wertvoll. Es ist ja nicht so, dass man dass jeder ein Songschreiber sein kann oder muss, oder?
Absolut. Absolut. Also das ist eine Entscheidung, die trifft jeder für sich selbst. Wie schon gesagt, es war anfänglich auch bei mir so, dass ich die Songs immer alleine geschrieben habe und das auch als eine Verfälschung wahrgenommen habe, das mit anderen Leuten gemeinsam zu machen, und davon konnte ich mich dann irgendwann mal, also davon konnte ich dann irgendwann Abstand nehmen und feststellen, dass ich noch viel eher zu meinem finde, dadurch, dass ich mich austausche mit anderen. Und unter Umständen finde ich wieder zurück zu einem Weg, wo ich wieder viel alleine machen möchte, aber das ist ein dynamischer Prozess. Also das Künstlersein, da gibt's keine Blaupause für. Es gibt verschiedene Schwerpunktsetzungen. Tina Turners Schwerpunktsetzung, wenn ich das richtig verstehe, war das Interpretieren. Sie hat keinen einzigen Song selber geschrieben, aber sie wusste wie keine andere, das, was ihr da auf den Leib geschrieben wurde, zu interpretieren. Und das ist eine Leistung, das ist auch eine Gabe und das ist ein Geschenk an ihr Publikum gewesen. Und andere sind herausragend damit, Geschichten zu bergen aus ihrer, ja, aus verborgenen aus Plätzen von der eigenen Seele. Und das so plastisch und so stringent, dass viele Millionen Menschen auf der Welt sich damit identifizieren können oder sich angeschaltet fühlen. Das ist auch eine Gabe, auch eine große Gabe. Ich würde mich mittlerweile aber ein Stück weit zurückhalten, da sowas wie ein Ranking anzustellen, welche die bessere Gabe ist. Ich weiß einfach zu schätzen, dass man Menschen anzurühren weiß.
Ich überlege gerade, ob wir an dieser Stelle, wo du gerade das Stichwort Ranking genannt hast, einfach mal zwischendurch unsere Top Top-Liste einwerfen.
Ja, was für eine Überleitung.
Hammer, oder? Als wäre es abgesprochen, was es nicht war. Mhm. Wir haben uns überlegt, eine Top 3 zu machen, Filmmusik beziehungsweise Soundtracks. Mhm. Und ich würde das, also die Top 3 von 3 bis 1 machen, immer abwechselnd. Und ich würde dir den Vortritt lassen mit deinem Platz 3.
Mein Platz 3 wäre das ganz neu. Ich glaube, der Film ist noch gar nicht draußen. Das ist Judas and the Black Messiah. Ein Film mit einem Schauspieler, den ich sehr, sehr, sehr feiere. Der jetzt demnächst rauskommt. Und da feiere ich den Soundtrack unglaublich. Ich finde den unfassbar krass.
Hast du den denn schon irgendwo sehen können? Oder?
Da gibt's tatsächlich nur den Trailer. Und dieser Trailer ist so krass. Also das Musikal ist so intensiv. Den habe ich irgendwann, da bin ich drüber gestolpert, irgendwann auf YouTube und feier, pumpt das Ding tatsächlich nur der Musik wegen. Der Schauspieler, der da mitmacht, ist Daniel Kaluuya, den man auch von Get Out und von Black Panther kennt. Und der Film.
Hat der in Get Out, spielt der da die Hauptrolle?
Ja, genau.
Ist das der?
Genau.
Ah ja, Get Out war ein fantastischer Film.
Großartiger Film. Beide. Also, ja. Der andere Schauspieler ist, wie heißt der? Lakeith Stanfield. Und der war bei Get Out der Verrückte. Schwarze. Also der andere.
Oh Gott.
Dem,
ja, da sind eine Menge Verrückte drin.
Genau. Der Typ, dem, der aus den Ohren geblutet hatte.
Oh Gott, ja. Ja. Ach, ich bin gar nicht so ein Horrorfan, aber der Film war großartig. Den habe ich auch zwei oder dreimal jetzt inzwischen gesehen.
Die sind, sind beide in diesem Film drin. Es geht irgendwie da um Black Panther Movement in den 70er Jahren, der Verfolgung vom FBI, und der Soundtrack ist sensationell. Das wollte ich an der Stelle mal
angefangen. Das klingt gut, ja. Mhm. Wen das interessiert, es gibt gerade auch bei Arte in der Mediathek eine zweiteilige Doku über die Black Panther Bewegung. Da kann man auch immer noch relativ viel erfahren, was ich nicht wusste. Ich finde ich sehr spannend, das nur am Rande.
Und wenn das die Wally nicht weiß, dann ist es bemerkenswert. Dann ist es bemerkenswert. Okay.
Na gut, kommen wir zu meinem Platz 3. Mhm. Wenn du es sei denn, du willst noch, habe ich dich unterbrochen, wolltest du zu dem? Gut. Mein Platz 3 ist, ich musste echt überlegen, also weil jetzt bei dem Thema Soundtracks könnte ich tatsächlich eine Top 20 machen, aber das ist ja, ich finde, manchmal ist es auch schwer zu sagen, das ist jetzt definitiv Platz 3 und nicht Platz 2. Mein Platz 3 ist Guardians of the Galaxy.
Okay.
Der hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also der erste Film war ja eine totale Überraschung, weil man da so wenig drüber wusste. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und der hat so schön die Erwartungen unterlaufen von so einem Science-Fiction-Film. Die Auftaktszene, als der Held in der so ein Bounty Hunter ist, in so eine dunkle Höhle eintritt und da eigentlich irgendwas rausholen soll, ist ja auch jetzt wurscht, was habe ich vergessen, das ist das Wichtigste des ganzen Films, habe ich aber trotzdem vergessen. Und das Erste, was er macht, ist, statt jetzt hier eine wilde Ballerei zu starten, er setzt sich den Kopfhörer auf und macht einen Walkman an. Mhm. Und spielt Musik, um dann da hier sich durch diese Höhle zu prügeln. Das ist so großartig, diese Szene. Und das setzt schon so ein bisschen, da weiß man so, oh, that kind of movie. Der unterläuft so ein bisschen die Erwartung, das ist kein orchestraler Soundtrack, sondern das ist vollgestopft mit grandioser Musik. Und dieses Thema von dem Walkman und dem Mixtape, was da drin steht, ich glaube, Awesome Mix heißt, das sieht man auch gelegentlich, Awesome Remix oder Awesome Mix. Das zieht sich so ein bisschen durch den Film. Das ist so eine kleine Side-Story. Das hat mir total gut gefallen. Deswegen mochte ich den so gern.
Sehr, sehr spannend. Werde ich mir reinziehen.
Hast du Guardians of the Galaxy gesehen?
Ja, aber das ist nicht so meins.
Ist dir nicht so hängen geblieben? Also ich fand den fantastisch. Ja, das ist mein Platz 3.
Weiter geht's.
Kommen wir zu deinem Platz 2.
Mein Platz 2 wäre Black Panther. Black Panther. Der Soundtrack von Black Panther. Der war ziemlich krass. Ganz vielen Songs irgendwie von ganz vielen Künstlern, die ich kaputt feiere.
Ja, krass, komischerweise ist mir die Musik von dem Film gar nicht so in Erinnerung geblieben. Ich finde es ein fantastischer Film, aber der hat mich, glaube ich, visuell und von der Geschichte her derartig umgehauen, dass ich komischerweise die Musik nicht so sehr
willst
mehr im
Ohr habe. Du mich verarschen, Songs irgendwie
tut
von
mir so leid,
Kendricks, Kendrick Lamar, SZA.
Ich werde das nochmal nachschauen.
Ein ganz krasser Song.
Ich werde es einen Rewatch machen und jetzt nochmal auf die Musik achten, weil ich fand den Film, der hat mich so umgehauen, ich fand den so grandios, aber der Soundtrack der ist mir als ultra passend in Erinnerung, aber ich kann jetzt nicht sagen,
hör dir gleich den Soundtrack an.
Es wird nicht besser. Ich kann mich da nicht mehr raus.
Du kannst dann nicht mehr raussehen. Hör dir gleich den Soundtrack an, weil mit dem Film gemeinsam wird dir wahrscheinlich das gleiche nochmal passieren.
Ja, der ist fantastisch und Chadwick Boseman, das ist einfach so ein Drama. Ich meine, ja.
Nicht weiter reden. Das ist traurig.
Ja, ja.
Deine Nummer zwei.
Meine Nummer zwei ist La La Land. Den habe ich auch sehr, 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 sehr viel gehört, den Soundtrack. Ein schöner Film, den ich nicht unbedingt nochmal gucken würde, weil er so unglaublich traurig auch ist. Der ist so melancholisch, das ertrage ich nicht.
Ich habe den La La Land, da kam ich nicht rein.
Nee?
Ich habe bestimmt dreimal versucht, den zu gucken und bin jedes Mal an der gleichen Stelle eingeschlafen. Irgendwo nach Minute 18 oder sowas war ich raus. Es war mir zu dieses ganze Musical, also dieser Musical-Ansatz. Ich glaube, im Kino wäre ich bereiter gewesen, mir den anzuschauen. Ich habe mir den fatalerweise zu Hause angeschaut und das ging halt dreimal nicht. Deswegen, ich habe ein entscheidendes Stück Kinogeschichte. Das ging einfach an mir vorbei. Habe ich verschlafen.
Ja, also es ist tatsächlich, würde ich sagen, ein Film, der auf der großen Leinwand nochmal ein Stück besser funktioniert, weil er mit unglaublich viel Liebe halt ja auch zu dem Thema Kino gemacht ist. Der ist auch entsprechend gedreht. Und was mir halt auch total gut gefällt, also abgesehen davon, dass ich die Musik wirklich sehr, sehr gut fand, war, wie viel Liebe halt auch in der Geschichte steckt von diesem Jazzmusiker, der so das alte puristische Jazz-Ideal hochhält und John Legend als der Musiker, mit dem er dann zusammenarbeitet, der ihm sagt so, du musst das auch loslassen, du tust der Musik nichts Gutes, wenn du sie so stein Korsett presst und sagst, das darf sich nicht weiterentwickeln, das ist nicht gut. Mhm. Den Weg muss er auch erstmal finden, das fand ich auch schön erzählt. Mhm. So, und ja.
Du siehst schon, ich kann nichts dazu sagen. Ich kann nichts dazu sagen.
Ja, mit diesen Worten kommen wir noch einfach zu Platz 1. Zu deinem Platz 1.
Meine absolute Nummer 1 ist der Soundtrack zu Drive. Das ist ein Film, mit, wie heißt der nochmal, der Schauspieler?
Ryan Gosling,
genau. Und der Soundtrack ist Kult. Der ist unglaublich. Da gibt es irgendwie ein paar Songs irgendwie von Electric Youth und von Kavinsky. Das ist unglaublich, wie gut diese Songs sind. Unglaublich.
Ja, und das ist ja auch auf diese Songs hin gedreht.
Das war mir noch klar.
Kann ich jetzt nicht besser erklären.
Es war mir noch klar, dass die Walli dann schon wieder irgendwelche Hintergrundinformationen kennt, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber das macht natürlich Sinn, weil der Film ist ja auch so krass. Und die Lethargie von dem Hauptdarsteller so wunderschön inszeniert. Und das macht Sinn, dass man erst die Musik hatte oder in Teilen erst die Musik hatte und die cinematografisch adoptieren wollte. Das kann schon sein, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich habe aber, glaube ich, trotzdem Quatsch erzählt, weil ich glaube, ich habe das jetzt gerade verwechselt mit Baby Driver. Der ist das, der, wo tatsächlich quasi der Soundtrack feststand, mhm, und wo das ein Riesen-Act war, hat der Produzent oder der Regisseur in irgendeinem Interview erzählt, weil klar war so, okay, das muss so sein. Wenn wir den Song nicht freikriegen für diesen Film, haben wir ein Problem. Und jeder, der sich in der Branche auskennt, weiß, dass es unglaublich schwierig ist, Songrechte zu klären für so Filme. Das ist nicht einfach. Das muss pain in the ass sein.
Das heißt, du hast mich gerade eben original in die Verlegenheit gebracht, absolute Scheiße zu erzählen.
Nein, stimmt doch gar nicht. Ich habe doch Quatsch, glaube ich, erzählt.
Ja, aber ich bin darauf ja eingestiegen. Und
ja, ich habe es halt überzeugend vorgebracht. Tut mir leid.
Okay, gut, ich kann es mir natürlich nicht vorstellen. dass bei Drive die Musik im Vordergrund stand und danach erst der Film gedreht wurde oder Szenen.
Naja, aber dass sie sehr wichtig dafür war, das ist ja durchaus, also das wissen wir jetzt, halten wir fest, wir wissen es beide nicht, aber es ist auch nicht sehr unwahrscheinlich. Also ich fand den Film auch toll und ich glaube schon, dass bei einem Film, der so aussieht, das schon sehr früh mitgedacht wird.
Ja, da können wir uns einigen, also darauf können wir uns einigen. Das macht total Sinn. Weil es also da gibt es eine gewisse Ästhetik in der Musik, die sie ja tatsächlich durchzieht. Und die ist, finde ich, auch wunderschön aufgegriffen worden in den Bildern, in den Bewegten. Insofern ist es tatsächlich, war wahrscheinlich gar nicht so Quatsch, was ich erzählt habe, weil der Soundtrack wurde nicht einfach drüber geklatscht, nachdem der Film abgedrückt wurde.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also das hat mit Sicherheit eine wichtige Rolle gespielt. Nur nicht ganz so spektakulär wie das bei Baby Driver.
Der Fall.
Ja, weil das weiß ich, dass das da Thema war. Aber das habe ich jetzt kurz überlegt, weil Drive ist das halt, war nicht so weit weg.
Gut. Du bist schon auch eine kleine Bibliothek, was Kino anbetrifft. Kann das sein?
Ich gucke tatsächlich enorm viel Filme und wenn mich was interessiert, dann bin ich so ein fürchterlicher Wissensnerd. Ich lese dann sau viel dazu nach. Und dann höre ich auch relativ viel, kann ich auch an der Stelle empfehlen, NPR, Fresh Air. Die machen immer sehr, sehr gute Interviews zu vielen Filmen und sonstigen Kulturthemen. Mhm. Wo man ziemlich viel Background bekommt. Das höre ich relativ viel und ich weiß nicht, für mich erweitert das sozusagen dann nochmal das Erlebnis von so einem Film.
Voll. Voll. Ja.
Das war dein Platz 1, oder?
Das war mein Platz 1. Jetzt kommt.
Das war dein.
Jetzt wird deiner.
Mein Platz 1 ist Hamilton. Hamilton habe ich als Film-Soundtrack, deswegen war ich so frei, das einzusortieren, weil es tatsächlich auf Disney Plus ja als Filmproduktion auch steht. Das ist auch extra dafür aufgezeichnet worden. Es war keine ganz normale Theaterproduktion, Musicalproduktion, die sie einfach nur abgefilmt haben. Mhm. Hast du das gesehen zufällig?
Ich glaube, ich habe Hamilton nicht gesehen.
Nee, das wäre dir in Erinnerung geblieben. Kann ich wärmstens empfehlen. Würde mich sehr überraschen, wenn ich das nicht von der Couch haue. Das ist gigantisch gut. Ich habe schon viele Musicals gesehen. Ich mag Musicals. Ich habe auch schon einige am Broadway gesehen. Ich weiß, dass das in aller Regel fantastische Produktionen sind. Was da läuft, das ist nicht Mist. Also das ist einfach, da sind fantastische Produktionen. Insofern habe ich den Buzz drumherum mitbekommen, aber das nicht ganz verstanden. Ich konnte mich erinnern, dass es auch ein ziemlicher Trubel war, als Mike Pence nach dem Amtsantritt der aktuellen US-Regierung dort bei einer Vorstellung war und der Cast eine ziemlich harte Ansage gemacht hat.
Ja, das habe ich gelesen damals.
Diverser Cast, beziehungsweise ist mehrheitlich schwarz oder Latino Background und die haben eine ziemliche Ansage gemacht. Das hat ein bisschen Wirbel gemacht. Dann da habe ich schon mitgekommen. Also irgendwas ist mit Hamilton. Das ist schon irgendwie besonders. Und deswegen war ich neugierig und habe mir das jetzt angeguckt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das erste Musical in der Form, was ich mir so zu Hause auf der Couch angeguckt habe. Das ist fantastisch. Das ist so wahnsinnig gut. Das ist im Prinzip die Geschichte der amerikanischen Gründerväter erzählt als Hip-Hop-Musical.
Hamilton.
Und das funktioniert so unfassbar gut. Da sind so unglaublich gute Songs drin, so unglaublich gute Künstlerinnen. Es wird nur gesungen. Es gibt keine einzige Dialogzeile. Das wird alles über Musik erzählt. Es hat eine Power und einen Impact. Das ist Wahnsinn. Also nachdem ich das gesehen habe, habe ich es auch verstanden. So, okay, alles klar, I get it. Das ist spektakulär gut.
Ich habe es mir jetzt vorgemerkt.
Ja, also wirklich, auf die Idee muss man erstmal kommen, dass die Geschichte so zu erzählen. Lin-Manuel Miranda, der auch den Hamilton spielt und die Songs geschrieben hat, Wahnsinn. Also das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist mit so viel Liebe und so viel Wucht gemacht. Also ich glaube, wer das nicht versteht, dem ist nicht zu helfen. Der hat kein Herz und keine Seele.
Das ist eine.
Muss das mal.
Das ist
pathetisch.
Ich wollte gerade sagen, das ist pathetischer nicht zum Ausdruck zu bringen.
Ja. Ja.
Schön. Ich freue mich drauf.
Gut, das war unsere Top-Liste. Was müssen wir noch besprechen? Wir haben über keine Liebe haben wir gesprochen, aber vielleicht zu kurz. Das ist ein schönes Video auch geworden. Wobei ich offen gestanden die Geschichte, die du erzählst, nicht ganz, also die, da muss man schon eine Transferleistung erbringen, oder? Das Video erzählt einen Banküberfall.
Ja, genau, das Video erzählt einen Banküberfall und die Bankräuberin nimmt ja dann den Bankangestellten zur Geisel und dann wird das Stockholm-Syndrom erzählt, vom Ding her, dass die beiden sich dann sehr mögen lernen und das vermeintliche Opfer sich auf die Seite der Täterin schlägt. Vom Ding her ging es mir darum, eben nicht nochmal irgendwie zu erzählen, was ich im Song schon erzählt hatte. In dem Song erzähle ich ja, dass ich befreit werde durch eine Frau, die durch ihre Freiheit und überhaupt ihren Lebenswandel, also ihren kompletten Entwurf, wie man Leben begegnen kann, also authentisch, direkt, unmittelbar, unapologetisch, dass man damit auch gewinnen kann und wahrscheinlich eher ans Ziel gelangt, als eben durch diesen mir sehr eigentümlichen, sehr reflektierten, stets abwägenden, vorsichtigen Weg. Und das jetzt nochmal zu bebildern, das fand ich ein bisschen langweilig. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir würzen das ein bisschen mit diesem Raubüberfall Rahmen und erzählen dann aber trotzdem die Begegnung von den beiden und erzählen auch, wie der Typ sich in Begegnung zu der Bankräuberin dann auch emanzipiert von Zwängen, die ihn am Anfang vom Video noch geprägt haben.
Ja, nee, ist eigentlich total nachvollziehbar. Ich mag eigentlich auch Videos, die eine Geschichte erzählen, die mich so ein bisschen dranhalten. Ich habe nur tatsächlich ein bisschen was anderes vielleicht aus dem Song rausgelesen, aber das ist dann, glaube ich, wirklich nicht anders als bei Filmen. Du kriegst das raus, was du mitbringst, so ein bisschen.
Und das, also und immer auch. Und ich wollte tatsächlich auch, dass die Leute so ein bisschen arbeiten. Du darfst nicht vergessen, es war alles entstanden Die Idee für das ganze Projekt ist auch entstanden aus dieser Corona-Situation, also einer extremen, also es waren extreme Umstände, es war kaum möglich, überhaupt ein Video zu drehen mit echten Darstellern. Wir waren am Anfang auch echt auf dem, also wir waren halbwegs durch schon mit den Vorbereitungen für ein Animationsvideo, weil das gar nicht umzusetzen realistisch schien. Und dann ist es dann doch passiert und wollte ich halt tatsächlich etwas, was wirklich was anderes macht. Also in welcher Form auch immer was anderes macht, als das, was ich sowieso schon erzählt hatte. Und dann hatten wir uns für diesen Weg entschieden. Ich bin tatsächlich sehr glücklich darüber. Habe dann im Nachhinein habe ich jetzt erfahren von diversen Leuten, die mir am Anfang noch sehr kurzatmig rückgemeldet hatten, dass sie das Video sehr brutal fänden. Das hatte ich irgendwie nicht so richtig verstanden, was sie damit meinten. Und dann habe ich jetzt, vor einer Woche, von einem Freund, der sich da mal beherzt, die Zeit genommen hat, seine Kritik zu erläutern. Der hat mir gesagt, okay, das Ding wird ja nicht aufgelöst. Die beiden hauen ja, also das heißt, die kommen ja damit durch. Und das ist tatsächlich so nicht gelernt. Und da ist mir tatsächlich auch gefallen, verstehe, das ist man moralisch, also was Storytelling anbetrifft, im Fernsehen zumindest, nicht gewohnt. Normalerweise müssten die dann festgenommen werden und im Knast landen. Dort können sie sich dann wieder lieben, aber sie können nicht einfach davonkommen damit. Polizei noch halb umfahren. Aber ich fand das so toll und ich glaube, ich werde das Video auch noch ein paar Jahren gut finden und das ist ja immer so der Anspruch.
Das ist in sich total stimmig. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, dass das irgendwie lustig. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, du kriegst halt raus, was du da mitbringst irgendwie. Und das kann durchaus sein, dass das für zwei Leute was komplett Unterschiedliches ist.
Vielleicht. Ich find's gut, das Video. Und den Song übrigens auch.
Ja, der ist auf jeden Fall, hat der sehr starken Ohrwurm.
Charakter.
Sehr großes Ohrwurmpotenzial. Und das schöpft auch aus. Um mal hier die Kurve zu kriegen.
Dankeschön.
Wie geht's denn weiter? Es wird ja auch ein Album kommen. Es
wird ein Album kommen, das wird fantastisch werden, das wird musikalisch wahrscheinlich auch nochmal überraschen, weil Leute jetzt wahrscheinlich erwarten würden, dass jetzt nochmal so ein, also nochmal ganz viele von so Knaller-Singles kommen. Und ich habe mir aber vorgenommen, bei dem Album tatsächlich ins Eingemachte musikalisch und aber auch inhaltlich zu gehen. Und will da gar nicht so viel vorgreifen, kann aber schon mal ankündigen, das wird intensiv. Ich entscheide mich diesmal konsequent für einen intensiven Weg.
Wann kommt es denn?
Ich weiß noch nicht genau, aber irgendwann Frühjahr nächsten Jahres wird das am Start sein.
Ist das auch wieder eine ähnliche Dramaturgie? Ich finde es auch immer ganz spannend, wie man ein Album aufbaut. Das ist ja auch, da macht man sich ja auch ein klein bisschen Mühe dafür, dass die Leute das dann hinterher immer zu ihrem Lieblingssong skippen.
Ja, tut man. Also ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Wie meinst du das?
Naja, man macht sich ja wahrscheinlich auch lange Gedanken, oder? Wie man so ein Album aufbaut. Oder ist das was, wo du sagst, nö, das ist bei mir eigentlich relativ schnell klar. Wenn die Songs ausgewählt sind, dann weiß ich, wie ich die baue auf dem Album. Nee. In welcher Reihenfolge die da sein.
Wenn ich ganz ehrlich bin, Stand jetzt weiß ich noch gar nicht, welche Songs alle auf diesem Album vertreten sein werden. Es ist aber tatsächlich so, dass ich mir am Anfang ganz viele Gedanken gemacht habe, dann wieder alles umgeworfen habe, nochmal neu angefangen habe zu schreiben und jetzt aus den alten Songs den einen oder anderen wieder mit reinnehme in das Tracklisting für das angedachte Album. Insofern hat sich das Album auch entwickelt auf dem Weg.
Mhm.
Also es gibt eine Gruppe von Songs, die waren bedingt durch private Entwicklungen, hatten die auf einmal, ja, da zog sich ein roter Faden durch, den ich im Schaffensprozess noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber da habe ich einfach immer wieder vom gleichen Ort aus erzählt. Oder vom gleichen emotionalen Ort aus erzählt. Und war mir nicht im Klaren darüber, dass, obwohl ich da verschiedene Thematiken angefasst habe, ich eigentlich stets was sehr Ähnliches erzählt hatte.
Ja.
Und das ist mir jetzt mit Abstand überhaupt erst klar geworden. Und in dem Zuge aber auch, okay, gut, dann kann ich jetzt die 6 Songs nicht zusammenpacken, weil es ist dann redundant. Man muss mich da entscheiden für die Stärksten. Ich war mir da der Wiederholung nicht bewusst. Also, um zu erklären, dass das Album sich tatsächlich entwickelt hat.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz gut so, wenn man die Chance hat, das mit ein bisschen Abstand nochmal zu betrachten.
Hat seinen Vorteil,
also jemand,
hat seine Nachteile.
Ja, ja. Das, auch das kann man nicht wirklich werten, weil natürlich hat was man spontan zusammenstellt,
voll,
wo man das Gefühl, wo ein Bauchgefühl drinsteckt, sagt, so, das passt einfach, kann genauso gut sein wie was man sich sehr lange überlegt, genau, und zusammenstellt.
Wie schon gesagt, ich komme ja aus der Ecke sehr reflektiert, überreflektiert unter Umständen und deswegen würde ich mir für die Zukunft mehr, also einfach nochmal mehr Spontanität wünschen.
Gibt's? Ich glaube, wir haben so ziemlich alles besprochen,
ja,
was ich so auf dem Zettel hatte. Vielleicht zum Schluss gibt's irgendwas, was du vielleicht noch empfehlen willst zum Thema Musik? Irgendein Film, den wir nicht genannt haben, ein Buch, ein Podcast zum Thema?
Was würde ich denn empfehlen wollen?
Ich kann auch mal mit einer Empfehlung reingehen, ja, wenn du noch ein bisschen nachdenken, bitte, willst. Ich habe mir den Podcast mit dir angehört, Halbe Kartoffel.
Ja.
Denn der wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Da geht es gar nicht so viel um Musik, sondern also sehr um dich persönlich.
Ja.
Aber ich finde das ich würde jetzt behaupten, aber das klingt so vermessen, dass es, wir haben jetzt relativ viel über Musik gesprochen und natürlich nicht so viel jetzt über wo du herkommst, über deine Familie, über weiß ich nicht was. Das passt aber vielleicht gut zusammen. Also wenn man über dich jetzt noch sehr viel mehr erfahren will, als das Musikthema, was wir hier beackert haben, dann würde ich den HörerInnen empfehlen, hört euch die Folge von Halbe Kartoffel von dem Podcast an mit dir und dann wird das eine runde Sache.
Das glaube ich natürlich auch. Da greifst du mir vor, finde ich gut, würde ich darauf springen. Den finde ich nämlich tatsächlich sehr schön, den Podcast, den habe ich mit Frank Jung gemacht und kann den tatsächlich auch nur weiterempfehlen. So.
Ja, ansonsten über Tour brauchen wir wahrscheinlich im Moment nicht reden.
Gerade heute.
Ja, Stand heute kann man ja vielleicht sagen, also ich gehe davon aus, dass ich den Podcast, dass das am Wochenende rauskommt. Wir nehmen aber heute auf am Mittwoch, den 28. Oktober. Wir gucken einem neuen kleinen Lockdown entgegen und vielen Schließungen. Wird nicht schön, wird aber wohl auch nicht anders gehen. Nee, ansonsten würde ich an dieser Stelle aber auch sagen, unterstützt Kulturinstitutionen. Wir haben hier auch eine Menge. Ich habe zum Beispiel den Schlachthof in Wiesbaden unterstützt, weil ich das eine tolle Konzertlocation finde und das ein tolles Team finde. Ich habe mein Lieblingskino in Frankfurt unterstützt.
Also mit Geld? Also ein bisschen mit Geld spenden?
Also im Kino habe ich Gutscheine gekauft, weil ich weiß, ich werde da wieder hingehen, sobald ich kann. Mhm. Wiesbaden, die haben andere Dinge gemacht. Die haben auch T-Shirts verkauft. Die haben aber auch eine Kampagne gemacht, wo man Geld spenden konnte. Das habe ich auch gemacht im Rahmen aller Möglichkeiten. Aber würde ich sagen, Kunst und Musik und so weiter, das ist so wichtig auch für mein Leben. Und wenn ich da ein bisschen was zurückgeben kann, ich bin in der privilegierten Lage, dass ich eben noch voll arbeiten kann, weil der Zweig, in dem ich bin, eben einfach nicht betroffen ist. Aber das kann mir ja auch mal irgendwann anders gehen. Also wenn man da was zurückgeben kann, also das würde ich gerne den Hörerinnen mitgeben, wenn ihr da eure Lieblingskulturinstitutionen, eure Lieblingsbands unterstützen könnt, dann tut das. Das ist, glaube ich, gut.
Amen. Schlusspunkt. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Ich habe dich lieb, du bist toll.
Dito. Ich drück jetzt mal auf Stopp an dieser Stelle und sage aber trotzdem noch im On vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ein bisschen Vorlauf gebraucht. Wie immer gab es ein bisschen Technikschwierigkeiten, das ist halt so. Das ist alles live. Ich drücke jetzt mal auf Stopp.
Ja, ciao.
So, liebe Menschen, hier bin ich nochmal. Wie immer melde ich mich an dieser Stelle mit einem Schlusskommentar, was ich meistens ein paar Tage nach der Aufnahme mache, wenn ich schneide. Wenn ich mir das Ganze nämlich anhöre, fallen mir oft noch Themen auf, wo ich das Gefühl habe, oh, da könnte man nochmal ergänzen oder das habe ich vielleicht nicht richtig gesagt oder ich habe mir im Vorfeld Wissen angelesen, was ich dann doch vergessen habe, hier zu erwähnen oder ich habe noch Info im Nachhinein gefunden, die wichtig ist oder ich fand einfach bestimmte Dinge spannend. Das ist jetzt bei diesem Thema tatsächlich gewesen, wie Chima das Thema Songwriting beschreibt. Also jedenfalls so, wie er das für seine Texte erklärt. Das wird sicherlich bei vielen KünstlerInnen noch mal ein bisschen anders aussehen. Aber so wie er das für sich beschreibt, dass es eben eine klare Dramaturgie gibt, die sich eben auch in der Struktur nicht wiederholen sollte und so weiter und so fort. Das kann ich mir tatsächlich auf die Art und Weise sogar dann deutlich besser vorstellen als vorher, wie das funktioniert. Ich fühle mich natürlich an dieser Stelle angemessen gebauchpinselt, dass er mir zutraut, auch mal als Co-Autorin aktiv zu sein. Ich habe davor allerdings auch immer noch angemessen Respekt. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal zur großartigen Kollabo von Chima und mir. Was ich außerdem noch ergänzen möchte, sind genauere Daten aus der angesprochenen Deezer-Studie. Danach erleben Deutsche im Alter von durchschnittlich 31 Jahren ihren musikalischen Stillstand. Das bedeutet, dass sie dann keine neue Musik mehr entdecken und immer wieder die gleichen Titel und Genres hören. Zitat Ende. Gefragt hat man übrigens Menschen ab 18 bis 55 plus. Dieser hat diese Studie außer in Deutschland auch in Brasilien, Frankreich, Großbritannien und den USA gemacht. Und zwar mit jeweils 1000 TeilnehmerInnen. Ganz interessant, die deutschen Musikhörenden entdecken am längsten Musik und aufhören, damit tun sie am spätesten von allen 5 Ländern. Danach liegt das Durchschnittsalter, in dem in Deutschland am meisten neue Musik entdeckt wird, bei 27. Aber laut dieser Umfrage hören wir damit mit 31 Jahren ja auch schon wieder auf. Noch drastischer ist in der Hinsicht Brasilien. Da ist der Höhepunkt der musikalischen Entdeckung mit 22 und der Stillstand dann mit 23 Jahren und 2 Monaten. Es gibt übrigens eine kleine Umfrage bei dieser, wo ihr das für euch selbst testen könnt. Bei mir kam raus, solide Musikkennerin. Ich sag besser als die meisten, aber noch kein Profi. Das verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und zum Schluss noch eine Empfehlung für nach dem aktuellen Lockdown. Noch bis Februar 2021 gibt es nämlich im Frankfurter Filmmuseum die Ausstellung The Sound of Disney. Eine Ausstellung zur Klangwelt der Disney-Klassiker. Diese Sonderausstellung beschäftigt sich mit dem Einsatz von Musik, Geräuschen und Dialogen in den Filmen, die zu Walt Disneys Lebenszeiten entstanden sind. Das ist absolut sehenswert, kann ich nur empfehlen. Damit bin ich am Ende meines Schlusskommentars angelangt. Ich kann an der Stelle nur noch mal empfehlen, hört euch auf jeden Fall Chimas Musik an. Ich verlinke euch das und auch alles andere, was wir angesprochen haben, in den Shownotes. Bleibt diesem kleinen, charmanten Podcast gewogen. Schaltet wieder ein, würde ich gerne sagen, aber das kann man, glaube ich, sagt man das noch? Ich glaube, man sagt das nicht mehr. Aber es wird natürlich eine weitere Folge geben und diesmal steht sie sogar schon in den Startlöchern. In der nächsten Folge wird es um Fußball gehen. Endlich!